Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Neuer Präsident Polens wird der nationalkonservative EU-Abgeordnete Duda. In der Stichwahl besiegte er den liberal-konservativen Amtsinhaber Komorowski mit 51,5 gegen 48,5% der Stimmen. Sein überraschender Sieg gilt als Stimmungstest für die Parlamentswahl im Herbst. Duda hatte im Wahlkampf die Sozialpolitik in den Mittelpunkt gestellt und Erleichterungen für kinderreiche Familien und Rentner versprochen, obwohl der Präsident dafür eigentlich nicht zuständig ist.
An einer Warschauer Metrostation mitten in der Menge der designierte Präsident. Seit heute früh ist Andrzej Duda unterwegs. Schon im Wahlkampf hatte er den direkten Kontakt zu den Menschen gesucht. Ich habe schon die Fahrkarte in der Tasche. Ich muss auswandern. Ich habe sie übrigens nicht gewählt. Hoffentlich wählen Sie mich das nächste Mal, meint er freundlich. Hoffentlich kann ich überhaupt wiederkommen, meint sie. Was wird mit den unsicheren Arbeitsverträgen der jungen Leute, ruft ihm einer zu. Duda verspricht, dass sich das ändern soll. Hier zeigt sich ein Grund des Wahlerfolgs für den Nationalkonservativen. Junge Wähler fühlen sich von der liberalen Regierung vernachlässigt und stimmten deshalb nicht für den Amtsinhaber Komorowski. Das war wohl mitentscheidend für dessen Niederlage.
Was er nicht gemacht hat eigentlich, ist, dass er den Menschen nicht zugehört hat, dass er die Stimmungen nicht erfasst hat. Das hat sein Gegner perfekt gemacht. Und er hat nicht gehört, dass das Volk, also dass die meisten Polen sich nach einem Wandel sehnen.
Die Wahl zeigt auch ein geteiltes Land. Der Westen und Städte stimmten für den liberal-konservativen Komorowski. Der ländliche, katholisch geprägte Osten war für den national-konservativen Duda. Da stoßen Weltanschauungen aufeinander.
Spannend ist, wie sich das deutsch-polnische Verhältnis entwickeln wird. Das galt mit dem Duo Gauck-Komorowski als hervorragend. Der neue designierte Präsident Andrzej Duda hatte im Wahlkampf eher das Trennende zwischen den beiden Ländern betont. Im nächsten Jahr werden 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag gefeiert. Die Hoffnung auf deutscher Seite, dass es bei der engen Zusammenarbeit bleibt.
Die politische Landschaft in Spanien steht nach den Kommunal- und Regionalwahlen vor Veränderungen. Die etablierten Kräfte, die konservative PP von Ministerpräsident Rajoy und die oppositionellen Sozialisten mussten deutliche Verluste hinnehmen. Dagegen erstarkten Parteien, die sich teils erst kürzlich gegründet hatten, etwa das Linksbündnis Podemos, das sich als Schwesterpartei der griechischen Syriza sieht und ähnlich wie deren Chef Tsipras für die Abkehr vom Sparkurs und für einen Politikwechsel eintritt.
Am Tag danach Katerstimmung und Krisensitzung bei der konservativen Volkspartei. Die regierende Partido Popular bleibt zwar landesweit die stärkste Kraft, aber in wichtigen Kommunen und Regionen kann sie keine Regierung mehr bilden. Ministerpräsident Rajoy gab erst heute Abend eine Stellungnahme ab. Die Enttäuschung sitzt tief. Wir haben sehr viele Stimmen verloren, deswegen können wir einfach nicht zufrieden sein. Es wäre absurd, dies zu leugnen. Jubel dagegen bis in den frühen Morgen bei den Anhängern der jungen Linkspartei Podemos in Madrid. Ihre Bewegung wendet sich gegen die strikte Sparpolitik der konservativen Regierung. Sie kam in den großen Städten zu beachtlichen Erfolgen. In Barcelona gewann ein alternatives Bündnis die meisten Stimmen. Und auch in Madrid könnte eine Koalition linker Parteien fortan die Stadtregierung stellen. Wir erleben gerade eine demokratische Revolution, eine Politik, die vom Volk ausgeht und so eine neue Mehrheit schafft. Die spanischen Medien werten das Wahlergebnis als schallende Ohrfeige für die großen Parteien. Spanien müsse sich etwa bei den Parlamentswahlen im Herbst auf ungewohnte Verhältnisse einstellen.
Jahrzehntelang haben die konservative Volkspartei und die Sozialisten die spanische Politik beherrscht. Dieses Zwei-Parteien-System hat nun abgewirtschaftet. Neue Gruppierungen wie Podemos, die sich gegen Korruption und die Sparpolitik wenden, werden das Land nach links rücken.
Das pleitebedrohte Griechenland will seine Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Währungsfonds erfüllen. Man werde alles tun, um die Schulden zurückzuzahlen, so ein Regierungssprecher. Er reagierte damit auf Aussagen von Innenminister Vutsis, wonach das Land die nächste Tilgungsrate von 300 Millionen Euro nicht zahlen könne. Zuvor hatte das Zentralkomitee der Regierungspartei Syriza einen Vorschlag des ultralinken Parteiflügels abgelehnt, der einen sofortigen Zahlungsstopp für griechische Schulden vorsah. Die Schweizer Steuerverwaltung hat damit begonnen, die Namen möglicher deutscher und anderer Steuerbetrüger im Internet zu veröffentlichen. Wie die Schweizer Sonntagszeitung berichtet, wird die Behörde von Amtshilfegesuchen anderer Länder überhäuft und wolle die Betroffenen auf diesem Weg über die Ermittlungen in Kenntnis setzen. Die Finanzminister von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kritisierten die Veröffentlichung. Sie sei nicht mit dem Steuergeheimnis vereinbar. Mehr zu den Reaktionen auf den Schweizer Steuervorstoß finden Sie bei uns auf tagesschau.de. Die USA haben ihren Verbündeten Irak ungewöhnlich scharf kritisiert. Verteidigungsminister Carter warf den irakischen Truppen gestern in einem Fernsehinterview vor, sie würden nicht entschlossen genug gegen die Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen. Die USA unterstützen den Irak aus der Luft, liefern Waffen und bilden Soldaten aus. Die irakische Armee konnte aber nicht verhindern, dass die IS-Miliz die Provinzhauptstadt Ramadi eingenommen hat.
Immer noch fliehen Menschen aus der Region rund um Ramadi. Die strategisch wichtige Provinzhauptstadt ist seit gut einer Woche unter der Kontrolle des IS. Der US-Verteidigungsminister wirft den irakischen Truppen deshalb nun mehr oder weniger deutlich Feigheit vor. Die irakischen Truppen haben keinen Kampfeswillen gezeigt. Sie waren den Gegnern zahlenmäßig überlegen und trotzdem haben sie nicht gekämpft, sondern sich zurückgezogen. Zudem hätten die irakischen Truppen von den USA gelieferte Panzer einfach zurückgelassen. Der irakische Premierminister zeigt sich überrascht von der Kritik. Herr Carter hat den Irak immer sehr unterstützt. Ich bin sicher, er war falsch informiert. Manche Republikaner sehen sich nun mit ihrer Kritik an Präsident Obamas Strategie gegen den IS bestätigt und fordern den Einsatz von US-Bodentruppen. Es gibt keine Strategie. Wenn jemand das Gegenteil behauptet, wüsste ich gern, wie die Strategie aussieht. Da werden Menschen umgebracht und der Präsident der USA sagt, der größte Feind, den wir haben, ist der Klimawandel. Die Iraker planen unterdessen offenbar eine Gegenoffensive rund um Ramadi.
Es ist ganz sicher kein Zufall, dass der Chef des Pentagons seine wenig diplomatischen Bemerkungen an einem langen Feiertagswochenende macht. Die US-Regierung sucht die größtmögliche Aufmerksamkeit und will den Druck auf den Irak erhöhen. Denn eins will Präsident Obama um jeden Preis vermeiden, selbst Bodentruppen in den Konflikt schicken zu müssen.
Unterdessen hat Präsident Obama am sogenannten Memorial Day, dem US-Gedenktag zu Ehren der in Kriegen gefallenen Soldatinnen und Soldaten, auf dem Nationalfriedhof in Arlington einen Kranz niedergelegt. Obama sagte, es sei der erste Memorial Day seit 14 Jahren, an dem die US-Streitkräfte in keinen großen Bodenkrieg verwickelt seien. Die letzten verbliebenen Truppen in Afghanistan sollten bis zum Jahresende abgezogen sein.
Russland hat den CDU-Außenpolitiker Wellmann mit einem Einreiseverbot belegt und für neue Verstimmungen zwischen Moskau und Berlin gesorgt. Laut Auswärtigem Amt hat der deutsche Botschafter gegen das Vorgehen protestiert. Auch bei der russischen Botschaft in Berlin sei Protest eingelegt worden. Wellmann leitet die deutsch-ukrainische Parlamentariergruppe und hatte Russland mit Blick auf den Ukraine-Konflikt mehrfach kritisiert. Im Norden Malaysias finden die Ermittler immer mehr Leichen von mutmaßlichen Flüchtlingen. Wie die Polizei mitteilte, wurden bislang 139 Gräber entdeckt. Außerdem zahlreiche verlassene Flüchtlingslager, die offenbar von Menschenhändlern betrieben wurden. Die Lager und Gräber befinden sich in einem 50 Kilometer langen Grenzstreifen nahe der Stadt Padang Besar im Dschungel zwischen Malaysia und Thailand. Bei den Leichen soll es sich um Flüchtlinge aus Bangladesch und um muslimische Rohingya aus Myanmar handeln.
Pressekonferenz im Nirgendwo. Hierhin in die Wälder an der malaysisch-thailändischen Grenze hat die Polizei die Journalisten geführt. Was lange im Verborgenen blieb, soll endlich öffentlich werden. Hier im Dschungel sind Dutzende, vielleicht hunderte Flüchtlinge ums Leben gekommen. Wir suchen seit 2 Wochen. Wir haben 139 Stellen entdeckt, von denen wir glauben, es sind Gräber. Wir wissen noch nicht, was genau sich in der Erde befindet. Ein schauriger Fund im undurchdringbaren Wald Malaysias. In den letzten Tagen haben die Suchtrupps zig Camps gefunden, in denen Flüchtlinge aus Myanmar vorübergehend untergebracht waren. Manche Camps waren offenbar bis vor kurzem noch in Betrieb. Von den Flüchtlingen und von den mutmaßlichen Menschenhändlern jedoch keine Spur. Dafür aber zahlreiche Gräber mit unbekannten Toten. Diese Camps könnten Durchgangslager gewesen sein für Flüchtlinge wie diese. Muslimische Rohingya, eine Minderheit, die in Myanmar verfolgt wird. Viele nehmen eine gefährliche Reise über See auf sich, um in Thailand und Malaysia ein neues Leben zu beginnen. Bei den jetzt gefundenen Toten könnte es sich um Flüchtlinge handeln, die auf der langen Reise schwer krank wurden oder an Erschöpfung starben. Wir haben 60 schwer erkrankte Flüchtlinge in Thailand versorgt und ungefähr 100 in Malaysia. Wo sind die anderen? Hunderte haben es nicht geschafft. Diese Flüchtlinge sind mit dem Leben davongekommen. Für viele andere endet die Reise in den Wäldern Malaysias. Die Leichen sollen jetzt nach und nach geborgen werden. Offen bleibt, ob jemals geklärt werden kann, wer genau die Toten waren.
Nach einem Erdrutsch im Bezirk Miadi in Nepal sind am Wochenende tausende Menschen vorübergehend aus ihren Dörfern geflohen. Die Bewohner fürchteten eine Flutwelle, weil die Erdmassen den Fluss Kali Gandaki aufgestaut hatten. Durch den Erdrutsch hatte sich am Wochenende ein 2 Kilometer langer See gebildet. Mehr als 20 Häuser wurden überschwemmt.
Alexander Zorniger wird neuer Trainer des VfB Stuttgart. Der frühere Coach des Zweitligisten RB Leipzig folgt Huub Stevens nach und erhält nach Angaben des Vereins einen 3-Jahres-Vertrag. Er war 2009 schon mal Trainerassistent der Schwaben. Der SV Darmstadt 98 hat gemeinsam mit seinen Fans begeistert den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Südhessen hatten sich gestern mit dem 1:0-Sieg über St. Pauli den 2. Tabellenplatz gesichert. Für den Club ist es der Durchmarsch. Vor einem Jahr erst war Darmstadt von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen.
Euphorie in Südhessen. Darmstadt feiert rund um die Uhr. Tausende Fans kamen am Mittag zu einer Großveranstaltung im Zentrum der Stadt. Sie jubelten über den Durchmarsch der Weiß-Blauen von der 3. in die 1. Bundesliga. Trotz knapp gefüllter Kassen und trotz schwierigster Trainingsbedingungen. Zuvor waren die Spieler in einem Autokorso durch die Stadt gefahren. Überall wurden sie von Schaulustigen begeistert empfangen. Auch der Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus durfte nicht fehlen. In den nächsten Tagen geht das Feiern munter weiter. Am Nachmittag machte sich die Mannschaft auf den Weg zur großen Party nach Mallorca.
Autokorso mit Meisterschale. Gestern in München gab es das nicht, dafür heute in Ingolstadt. Wo der Fußball-Zweitligameister im Rathaus erst Oberbürgermeister Christian Lösel vereinnahmte, dann im Goldenen Buch der Stadt den größten Erfolg der erst 11-jährigen Vereinsgeschichte verewigte, den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga.
Wenn man bei Bayern München von einer Meisterschaft redet, dann wird die erwartet. Bei uns hat überhaupt keiner damit gerechnet. Wir haben nicht mal davon geträumt am Anfang der Saison.
Umso euphorischer wurden Trainer Ralf Hasenhüttl und seine Jungs vor 8000 Fans am Rathausplatz in Ingolstadt gefeiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Mai.
Tiefdruckeinfluss und kühle Nordseeluft sorgen morgen für wechselhaftes Wetter. Am Mittwoch breitet sich dann von Westen ein Hoch aus, sodass es im Westen und Süden freundlicher wird. Heute Nacht gibt's in der Südosthälfte zunächst verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, ansonsten teils wolkig, teils klar und meist trocken. An den Alpen Regen, der auch am Tag anhält. Im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken, die örtlich Schauer im Gepäck haben. Am freundlichsten wird es zwischen Ostsee und Erzgebirge. Der Wind weht lebhaft, vor allem im Bergland auch frisch, dort sowie an der See auch starke Böen. In Niederbayern heute Nacht bis 11, im Sauerland dagegen nur 3 Grad. Morgen im Harz um 10, in Brandenburg bei Sonne immerhin bis 18 Grad. Ab Mittwoch liegt dann der Süden endlich wieder auf der sonnigeren Seite, auch im Westen recht freundlich, während im Norden örtlich Regen fällt. Auch am Donnerstag im Süden freundlich, sonst viele Wolken und gebietsweise Schauer, dazu windig. Am Freitag teils sonnig, teils wolkig, im Osten und Süden später kräftige Schauer oder Gewitter.
Um 23.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Schweiz stellt Steuersünder an den Internetpranger und Märchenschloss im Ausnahmezustand. Elmau vor dem G7-Gipfel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.